Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, herzlich willkommen. Er, um den es jetzt geht, will alles. Sofort. Glück, Gold, Geld, Liebe, Lust, Erkenntnis und Wissen. Und er ist ungeduldig. Faust. Eine der berühmtesten Musikbearbeitungen des Stoffes ist von Charles Gounod und seine gleichnamige Oper, um die soll es jetzt gehen. Der deutsche Regisseur Tobias Kratzer bringt das nämlich an der Pariser Opera Bastille heraus, als Film- und Online-Fassung in Corona-Zeiten unter verschärften französischen Bedingungen. Gounods Oper ist seit 1869 das meistgespielte Werk und gewissermaßen eine Art französisches Heiligtum. Bei Goethe sucht Faust Erkenntnis, bei Gounod Sex und Jugend. Auf diese theatrale Opernformel bringt es Regisseur Kratzer. Ein Vokalquartett für 8 Kameras, klingt nach neuer Musik und Medientechnik, ist aber klassische Oper. Und deshalb jetzt die Frage an Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, was sehen wir denn da in Kratzers Pariser Debüt? Ich vermute mal keine gotische Studierstube, oder?
Nein, aber eine Studierstube sehen wir am Anfang schon. Das heißt, wir sehen einen sehr eleganten Salon und begegnen einem älteren Herrn und einer jungen Frau, die obenrum nichts anhat und auf die dieser alte Mann ganz wild ist. Und die junge Dame streckt aber die Hände aus, nicht voller Sehnsucht und Schmachten, sondern weil sie Kohle will. Also das ist eine junge Prostituierte offensichtlich, die diesem älteren, gelehrigen Herrn dort zu Diensten war. Und dann kommt eine dunkle Gestalt zur Tür herein und das ist Mephisto. Es ist aber auch letztlich sowas wie ein Drogendealer, der also mit kleinen Mittelchen hantiert. Und wenn sich der alte Faust auf Deutsch und platt gesagt da was einschiebt und schießt, dann wird er jung. Es gibt dann eben ein Double und dieses Double geht mit diesem Drogendealer / Mephistopheles auf eine große, große, sehr filmische Reise durch die Gegenwart. Das muss man noch sagen, es ist radikale Gegenwart.
Ja, also kein Verjüngungstrunk, aber was Flüssiges ist es dann schon. Was stellt denn Kratzer ins Zentrum seiner Inszenierung? Der greift ja für gewöhnlich ganz gern schon mal in Handlungen ein.
Ja, es gibt ein paar Umstellungen. Also die gewichtigste ist tatsächlich, dass Gretchen, Marguerite in diesem Fall auf Französisch, dass die schwanger wird, aber nicht von Faust, sondern von Mephistopheles. Und dann gibt es eine etwas krasse Szene durchaus beim Gynäkologen, wenn man dann eben sieht, dass da ein etwas merkwürdiges Wesen heranwächst. Dadurch wird allerdings auch in so einer ganz auch nicht metaphysischen und konkreten heutigen Sicht wird natürlich auch klar, warum sie jetzt nicht unbedingt Lust hat, dieses Kind zu behalten. Das geht so ein bisschen in Richtung Rosemary's Baby von Polanski in dieser Ästhetik, wie überhaupt einige Bilder recht drastisch sind. Auf der anderen Seite ist es aber eine wirklich aus der Musik, aus den einzelnen auch Phrasen wirklich perfekt entwickelte Inszenierung. Ganz besonders stark ist wieder der Einsatz von Videos. Seit einiger Zeit gibt es Manuel Bauer, den Videodesigner, mit dem Kratzer gemeinsam wie mit seinem Ausstatter Rainer Sellmeier inzwischen immer zusammenarbeitet. Wir haben eine schöne Szene, in dem dann Mephistopheles dem Faust immer wieder versucht, so halb aus dem Fenster zu stürzen oder ihm zu sagen, komm, wir können fliegen. Und sie können tatsächlich fliegen und fliegen über Paris, durch Paris, erleben auch Szenen in einer Banlieue, also auch diese Geschichte wird thematisiert. In der Metro findet einiges statt und es gibt tatsächlich etwas, was wir bis jetzt alle nicht wussten, nämlich wie ist eigentlich der Brand von Notre Dame passiert? Das ist ja immer noch nicht ganz 100%, glaube ich, geklärt. Ich glaube 95%, dass es ein technischer Defekt war, aber hier bietet Kratzer eine durchaus krasse Deutung. Die beiden, Mephistopheles und Faust, sie fliegen über Notre Dame und Mephistopheles ist ein Raucher. Und was macht man mit Zigarettenstummeln? Mehr muss ich fast nicht sagen. Man lässt sie fallen.
Steckt
und dann
Notre Dame in Brand. Wir haben es aber nicht mit Kino zu tun, sondern mit Oper. Das zentrale Trio aus Marguerite, aus Faust und Mephistopheles, wie waren die und wie haben die sie überzeugt?
Exzellent besetzt. Ermonella Yahoo als Marguerite etwa in einer perfekten wirklich Kombination mit dem wahnsinnig schönen, lyrisch singenden Benjamin Bernheim, der im Moment so der Superstar nicht nur in Paris ist. Und Mephistopheles Christian van Horn auch sehr gut. Jetzt hören wir aber mal ein Duett Faust und Marguerite.
Malgré les formes, tu es mon cœur.
Herr Fuchs, mit Lorenzo Viotti stand ein junger Dirigent am Pult. Hatte der es ähnlich lyrisch dirigiert, wie wir es hier gerade in der Gesangskunst gehört haben?
Ja, sehr farbenreich, allerdings auch immer wieder sehr, sehr rasch. Es gibt auch noch einen kleinen Eingriff musikalisch, die Walpurgisnacht zum Beispiel, diese berühmte Szene ist hier ein bisschen gekürzt worden. Das funktioniert sehr gut. Also Viotti ist seit einiger Zeit, finde ich, schon zu Recht gefeiert. Und diese Aufführung war musikalisch von dem, was man hier erleben konnte, wirklich sehr, sehr stark. Ein kleiner Einwand, das ist aber ein technischer Einwand, ist tatsächlich ein bisschen das Licht. Also es ist manches ein bisschen dunkel und es wird manchmal in mehreren Räumen gespielt. Und das ist aber nicht ein Problem der Inszenierung, sondern es ist ein Problem, dass sich nicht jede Inszenierung perfekt 1:1 übersetzen lässt. Ja, also es ist tatsächlich nicht eine eigene Verfilmung, sondern man hat die Premiere praktisch abgefilmt mit einer ganz guten mit ganz gutem Fokus auf die jeweiligen Protagonisten. Aber das ist jetzt etwas, wo man doch gerne das Live-Erlebnis gehabt hätte. Wobei, ich glaube, beim Live-Erlebnis man am Ende einen doch relativ heftigen Buhsturm erlebt hätte. Nicht, weil diese Inszenierung irgendwie schlecht ist, sondern weil das Pariser Opernpublikum ja berüchtigt ist. Unfassbar konservativ ist. Und ich glaube, diese Sache mit Notre Dame, die hätte einige tatsächlich dann enragiert.
Und es ist online noch zu sehen, denn die Aufführung soll ins Kino kommen. Ins Opernhaus kann man ja bekanntermaßen zurzeit nicht hören. Florian Fuchs war das über Charles Gounods Faust, inszeniert von Florian Kratzer, dem deutschen Regisseur an der Opera Bastille. Das geplante Museum der Moderne, damit kommen wir zum nächsten Beitrag, wird folgenden Namen tragen. Am Kulturforum in Berlin entsteht das Museum des 20. Jahrhunderts. Und das wegen hoher Baukosten umstrittene Haus liegt aber nach neuen Berechnungen im jüngsten Kostenrahmen. Die Fertigstellung ist für 2026 geplant. Der Entwurf ist von den Schweizer Architekten Herzog und Dömeron, die immerhin die Elbphilharmonie in Hamburg, das Olympiastadion Peking oder auch die Allianz Arena in München gebaut haben. Joachim Jäger, der Leiter der neuen Nationalgalerie, gab heute einen ersten konzeptionellen Eindruck und Überblick, und er hat im Beitrag von Maria Ossowski auch das erste Wort.
Die Moderne, die westliche Moderne mit ihrem Kanon, mit ihrer Fortschrittsgläubigkeit ist eben ein rein westliches Konstrukt. Bereits die Werke aus der DDR erzählen aus einer anderen Perspektive heraus von der Kunst anderer Kontinente, einmal ganz abgesehen. Der heutige Diskurs ist gekennzeichnet von Zweifeln an dieser westlichen Moderne. Dabei geht es um Fragen nach der Herkunft der Werke, Fragen der Ideologisierung, Fragen nach politischen Verstrickungen, etwa bei Nolde, Fragen der Globalisierung.
Nach vier Schwerpunkten ordnet sich das Haus. Zu den politischen Kunstwerken aus Ost und West gehört Werner Tübkes Bauernkriegspanorama oder Rebecca Horns Imaginationen des Checkpoint Charlie. Das berühmteste Gemälde aus dem Schwerpunkt Körper- und Rollenbilder ist Christian Schads Sonja von 1928, aber auch Frida Kahlo ist mit Werken vertreten. Krieg und Vernichtung ist der dritte Schwerpunkt mit Otto Dicks Bildern oder Anselm Kiefers Maikäfer Flieg. Der vierte Schwerpunkt ist dann Architektur in der Kunst.
Ziel ist es, einen sehr nachhaltigen Ort zu schaffen, in dem der Neubau zu einem auch gesellschaftlich wichtigen und, wir hoffen es, beliebten Ort am Kulturforum wird. Wir möchten ein Museum schaffen, das durch intensive Kunsterlebnisse wirklich begeistert, aber das auch gerade durch die Erfahrung der Kunst neue Sichtweisen eröffnet auf dieses Jahrhundert der Extreme.
Zur Architektur des Museums. Es heißt im Volksmund Scheune oder Aldi Supermarkt. Die Entwürfe des Basler Architekturbüros Herzog Dömeron orientieren sich daran, weder die Ikonen Neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe noch Scharuns Philharmonie zu übertrumpfen. Backsteine und riesige Lichtöffnungen, die die Umgebung spiegeln, prägen das Außenbild. Architekt Jacques Herzog.
Wir sehen weitere Dinge, wir sehen die großen Tore, die sind uns wichtig, nicht nur, weil sie tatsächlich wie riesige Scheunentore sich öffnen zur Straße. Diese Tore sind auch eine Geste des Öffnens, aber sind auch tatsächlich Tore, die das Innenleben quasi nach außen tragen. Die Tore können ja auch bespielt werden. Wir wollen ja hier mit LEDs auch die Tore wie eine Art Kunstwerke, den Plattformen für Kunstwerke, für die künstlerische Bespielung durch Künstlerinnen und Künstler ermöglichen.
Innen verbinden Treppen und Sichtachsen mit den Materialien Beton, Holz und Ziegelstein die verschiedenen Räume, in denen die Sammlungen ausgestellt werden. Eine Durchwegung, also Boulevards, die sich kreuzen, bilden das Herzstück des Inneren. Die Schlüsselwerke wie Gerhard Richters Zyklus Birkenau im ersten Obergeschoss sind dauerhaft ausgestellt. Sonst nehmen die Präsentationen Bezug auf aktuelle Themen. Aus dem Kupferstichkabinett und aus der Kunstbibliothek werden Tausende von Exponaten ebenfalls umziehen. Ein kompaktes Gebäude entsteht am Kulturforum schlanker und nachhaltiger als im ersten Entwurf geplant. Dies ist das Ergebnis der Optimierungsphase. Zu den Kosten und dem Zeitplan äußert sich Emil Einig von der Bauverwaltung Baden-Württemberg. Sie ist Bauherr des Museums. 2026 soll es eröffnet werden. Ursprünglich für 200 Millionen geplant, haben sich die Kosten in der Planung von 2019 nahezu verdoppelt. Emil Einig über die Kostenanalyse.
Die ist in den vergangenen Monaten mehrfach nochmal überprüft worden. Wir haben ja die Gesamtbaukosten berechnet Ende 2019. Das war die sogenannte haushaltsrechtliche Unterlage, die mit 353 Millionen Euro genehmigt wurde. Und es gibt gerade eine aktuelle Kostenberechnung, die liegt auf dem gleichen Niveau. Also das heißt, wir werden die Kosten einhalten.
Wer sich ein Bild machen möchte, eine Webcam beobachtet die Baustelle. Zudem lädt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz demnächst zu virtuellem Rundgang ein. Und die Website der neuen Nationalgalerie präsentiert bereits jetzt einige Kunstwerke, die in 5 Jahren zu sehen sein werden.
Sagt Maria Ossowski über das Berliner Museum des 20. Jahrhunderts, das im Plan liegt. Und jetzt können wir nahtlos anschließen, als der amerikanische Architekt Richard Meyer das neue Museum Bahnhof Rolandseck eröffnete, ein spektakuläres Museums-UFO im Hang am Rhein bei Remagen. Da sagte er, er liebe ja alle Museen. Und da ahnten die Besucher schon, dass es da ziemlich um Selbstliebe des Museums ging. In der jüngeren Museumsarchitektur, da gibt es spektakuläre Bauten, wie das Guggenheim-Museum Bilbao, das Getty Center Los Angeles und andere. In Deutschland, der Schweiz, da ist man ein bisschen bescheidener, wird nicht ganz so geklotzt.
Endlich mal erklärt.
Und deshalb müssen wir fragen, was ist denn bitte schön gute Museumsarchitektur? Wessen Bedürfnisse muss sie befriedigen? Nach welchen Kriterien lässt sie sich beurteilen? Das wollen wir mit Christian Gampert zusammentun, unserem Kunstkritiker. Herr Gampert, nach welchen Kriterien würden Sie denn sagen, heute oder in jüngerer Zeit entworfene Museumsbauten sind gelungene Architektur?
Also ich sehe 2 Fragen, die gelöst werden müssen vom Architekten. Die erste heißt, wie fügt sich der Museumsbau in eine Landschaft oder in ein Stadtbild ein? Und die zweite Frage ist, nutzt der Bau denn der Kunst? Wie gut lassen sich Kunstwerke in diesem Gebäude präsentieren?
Ja, das war beim Eingangsbeispiel nämlich kaum der Fall. Da ist alles schief und schräg und viel Glas. Da kann man keinen Nagel in die Wand hauen. Bleiben wir bei der Einbettung in die Landschaft, in die Stadt. Welche herausragenden Beispiele fallen Ihnen ein?
Ja, als erstes fällt einem natürlich Renzo Piano ein mit seiner Fondation Bayerler in Rien bei Basel. Der hat einen unglaublich gelungenen Flachbau, der für die Kunst ganz variable Möglichkeiten bietet, mitten auf eine Kuhweide gesetzt, also mitten in die schönste Landschaft. Mittlerweile ist das Ganze umgeben von Seerosenteichen und einem Park und das ist einfach ein Bau, der da prima hinpasst, wo man auch mal auf die Wiese schauen und meditieren kann und eben ganz variable Raummöglichkeiten hat man da als Kurator. In der Stadt, fällt mir sofort ein, Peter Zumthor mit seinem Museum in Bregenz, das also ein glasverkleideter Kubus ist und außen die Lichter des Bodensees je nach Jahreszeit eben spiegelt, innen ganz schöne, sakrale, kühle Räume, die gut für die Kunstpräsentation geeignet sind. Oder auch Richard Meyer, der zwar Rolandseck an den Hang geschummelt hat, aber in Baden-Baden eben auch ein schönes, weißes, kathedralenhohes Gebäude mit viel Licht gebaut hat, wo sich Kunst gut präsentieren lässt. Und das ist eben im Park gelegen, das Burda-Museum. Und es gibt eben da außen auch ganz viele Möglichkeiten für Festivitäten und Aktionen.
Wir wollen es jetzt nicht ausfalten, aber unglückliche Beispiele fallen Ihnen auch ein.
Natürlich. Ich entschuldige mich bei den Baslern präventiv. Der neue Flügel des Basler Museums ist von außen einfach ganz schrecklich. Das sieht aus wie ein Gefängnis. Böse Zungen sagen auch Stammheim 2, hat auch so komische eiserne Tore, innen so imperiale Treppen. Die Kunsträume selber sind dann nicht so schlecht, aber von außen wirkt das abweisend. Und ein Museum sollte doch offen sein und die Leute reinziehen. Auch Herzog de Meuron da in Weil am Rhein mit dem Vitra-Haus, wo mehrere barackenähnliche Bauten übereinander gestapelt werden. Ach, das ist alles Spielerei. Innen sind die Räume eigentlich ganz schön, aber es ist halt so gewollt. Schaut mal, hier habe ich gebaut. Auch in Colmar hat Herzog de Meuron da so eine merkwürdig abweisende Kunstkirche gebaut. Innen nicht so schlecht, aber von außen nicht gerade attraktiv.
Zwei, drei Namen, die Ihnen einfallen, an denen man nicht vorbeikommt?
Ja gut, Renzo Piano ist natürlich der Museumsarchitekt, der hat ja auch Centre Pompidou gebaut, James Stirling. Ich weiß nicht, also der Stirlingbau in Stuttgart, die Staatsgalerie ist irgendwie dann doch so ein Spielplatz der Geometrie. Mir gefällt das nicht unbedingt, aber an Chipperfield kommt man natürlich nicht vorbei. Der baut zwar letztlich immer das gleiche Gebäude, diese zahnstocherartigen Kolonnaden, so antiken inspirierte Moderne, aber er findet halt einfach unglaublich variable Möglichkeiten, Raummöglichkeiten für die Kunst. Also egal, ob man jetzt das Literaturmuseum der Moderne anschaut oder ob man
in Marbach am Neckar,
hoch über dem Neckar, ja, der hatte die Ausstellungsräume nach unten verlegt, weil die Texte natürlich kein Tageslicht aushalten, sondern Kunstlicht brauchen. Oder auch diese James-Simon-Galerie in Berlin, die so an den Spreekanal gequetscht ist als Eingang zum Pergamon-Museum. Oder der Stühlerbau mit der ergänzenden Wiederherstellung ist einfach gut gemacht. Oder
das Folkwang-Museum, ne?
Ja, Folkwang. Und jetzt demnächst kommt halt in Zürich der neue Flügel, den man schon so ein bisschen virtuell beschreiten konnte. Das sind einfach sehr vielfältige Raumlösungen, die er dann auch bietet.
Jetzt will ich nicht groß mit Ihnen diskutieren. Man könnte das Ganze auch an deutschen Architekten aufmachen. Volker Stab hat in Münster ein tolles Museum gebaut, in Schweinfurt, in Frankfurt, das Jüdische, in Nürnberg auch.
Ja, liebes Kind, natürlich. Ja,
natürlich, klar. Da wären viele zu nennen. Worauf darf er nicht verzichten? Welche Räume müssen gut sein?
Na gut, also er muss flexible Raummöglichkeiten bieten. Wir brauchen Kunstlicht für die Grafik, wir brauchen Tageslicht für die Malerei, wir brauchen wechselnde Lichtmöglichkeiten für Skulptur und Performance und Video. Das Wichtigste ist, dass das gut in eine klare architektonische Sprache hat und gut ineinander übergeht, weil wir brauchen ja auch noch einen Buchladen, Cafés, Museumspädagogik und so weiter. Ja, wenn das alles miteinander stimmt, in einer klaren architektonischen Fassade, dann ist alles gut.
Sagt Christian Gampert, endlich mal erklärt, was gute Museumsarchitektur ist. Der erste Satz in der Literatur ist wichtig. Ilsebill salzte nach, so fängt der Butt an. Das ist wichtig. Genauso wichtig ist das bei Filmanfängen. In den ersten Minuten werden Schauplätze, Figuren, Stimmungen mitgeteilt. Jetzt hat das Frankfurter Filmmuseum dazu ein Vermittlungsprojekt entwickelt, das Filmanfänge vorstellt. Und sie nennen das Rhizom-Filmgeschichte. Filmanfänge sollen dann vergleichbar gemacht werden, um Stilmittel zu erkennen. Wie man sich das vorstellen muss, sagt uns jetzt Sabine Mahr.
Halt! Weißt du nicht, dass es verboten ist, nach 8 auf der Straße zu sein? Da gehst du jetzt rein. Du meldest dich beim Wachhabenden, sagst ihm, dass du nach 8 auf der Straße gewesen bist und bittest um eine gerechte Bestrafung.
Hochspannung in den ersten Minuten des Films Jakob der Lügner von 1974. Ein Wachtposten zwingt den alten Jakob, das Polizeirevier zu betreten. Ein Ort, den jüdische Ghettobewohner in der Regel nicht lebend verlassen. Dort hört Jakob jedoch zufällig im Radio eine Meldung über den Vormarsch der Russen, die ihm das Leben rettet.
20 Kilometer vor Besanica zum Stehen zu bringen.
Auch in Wim Wenders Lisbon Story, ein Spielfilm aus den 1990ern, wird der Sound aus dem Radio während einer langen Autofahrt nach Portugal zu Beginn des Films zum Leitmotiv.
Auf dem Decknamen I.M. Notar.
Wenn die Seele gähnt.
Das Sprachengewirr und die Musik fetzen. Für den Protagonisten verkörpern sie sein Glücksgefühl über ein Europa ohne Grenzen. Auch wenn Filme sich in Machart und Entstehungszeit unterscheiden, Die ersten 5 Minuten bündeln meist Elementares aus dem Werk. Ines Beyer vom Frankfurter Filmmuseum.
In einem Filmanfang werden die Weichen gestellt für das, was im Verlauf der Filmhandlung sowohl erzählerisch als auch ästhetisch folgt. Sehr viel muss erzählt werden. Der Schauplatz wird vorgestellt, die Figuren werden eingeführt, eine bestimmte Stimmung wird evoziert.
Um längst vergessene Filme aus der deutschen Kinogeschichte wieder zu entdecken, hat das DFF ein neues Vermittlungsprojekt an den Start gebracht. Es lädt ein, die Anfänge von bisher rund 100 Filmen zu vergleichen und Querverweise untereinander zu finden. 350 Schlagworte wie erste Begegnung, Titelmusik oder eben Radio verknüpfen die Ausschnitte. Daher der Name des Projekts Rhizom Filmgeschichte.
Rhizom meint in der Biologie eine Wurzelform, die sich als Knüpfwerk entfaltet, die also nicht hinstrebt auf einen Anfang und ein Ende, sondern die durch Verknüpfungen in sich verbunden und geschlossen ist. Und auf dieses Bild bezieht sich auch der Begriff der Rhizomatik in der Philosophie. Rhizomatik meint dort ein Verständnis von Wissen, das sich nicht hierarchisch aufbaut, sondern das sich durch das ständige Vernetzen von Wissen definiert.
Optisch erinnert das Design der Website an ein riesiges Knäuel aus braunen Wurzelfäden. Darauf schweben zahlreiche Mini-Fenster mit den Filmausschnitten, die bei Berührung der Maus aufspringen, wie Knospen einer Blüte. Nicht die Namen von Menschen oder Werken sollen zum Klick animieren, sondern der erste visuelle Eindruck, Ines Beyer.
Wir haben uns bewusst für einen Ansatz entschieden, der weggeht von der Idee einer Enzyklopädie, in der man per Suche gezielt auf Filme kommt. Das ist sozusagen der Leitgedanke des Projektes, dass wir durch die bewegten Bilder selbst einladen wollen, auch Unbekanntes zu entdecken und über Unbekanntes auch zu stolpern. Deshalb keine klassische Suche auf der Seite.
Für eine tiefergehende Nutzung würde ich mir trotzdem mehr Orientierungshilfen wünschen und noch mehr namhafte Regisseurinnen und Regisseure in der Liste. Aber die Rhizom-Filmgeschichte steht erst am Anfang. Hunderte Filme und weitere Themenpfade sollen folgen. Und schon jetzt zündet die Idee, das Filmerbe aus der Versenkung der Archive zu holen und die 5-Minuten-Ausschnitte als appetitanregende Trailer zu lancieren.
Sagt Sabine Mahr. Wie geht es weiter mit dem Berliner Kulturpilotprojekt Testing? Um diese Frage geht es in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Um das Pilotprojekt der Berliner Kultureinrichtungen mit Corona-getestetem Publikum hat es gestern etwas Verwirrung gegeben. Zunächst hieß es nämlich, es sei wegen der steigenden Infektionszahlen gestoppt worden. Später, es sei vorerst auf Eis gelegt. Tatsächlich wird das Pilotprojekt aber in die von der Bundeskanzlerin erst angekündigte und dann wieder abgesagte Osterruhe gehen vom 1. bis 5. April. Da habe man keine Rolle rückwärts machen wollen, hieß es heute aus der Pressestelle der Berliner Senatsverwaltung. Nach Ostern soll das Pilotprojekt dann zu Ende gebracht werden. Die restlichen 2 der insgesamt 8 Testveranstaltungen würden nachgeholt. Dabei handelt es sich um die Figaro-Aufführung an der Berliner Staatsoper und Francesca da Rimini an der Deutschen Oper. Alles vorausgesetzt natürlich, der Berliner Senat beschließt nicht doch noch einen Lockdown. Mehr als 20 Musikerinnen und Musiker wollen mit einem Eilantrag die Öffnung der Bayerischen Staatsoper und der Philharmonie in München erreichen. Hinter dem Antrag an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof steht die Initiative Aufstehen für die Kunst. Diese Initiative sieht in der Bayerischen Infektionsschutzverordnung einen Verstoß gegen die vom Grundgesetz garantierte Kunstfreiheit. Das Börsenblatt hat heute einen Brandbrief von Auszubildenden im deutschen Buchhandel in Auszügen veröffentlicht. Es geht darin um die Frage, wie es den Azubis ergeht während Corona mit erschreckenden Ergebnissen. So heißt es im Brandbrief etwa, ich kann einfach nicht mehr, doch Urlaub wird mir nicht gewährt, weil ich der einzige Azubi im Laden bin und alle anderen in Kurzarbeit sind. Oder ich entscheide momentan Sachen, die ich eigentlich gar nicht entscheiden dürfte und wenn ich es dann falsch mache, bekomme ich Ärger. Oder ich fühle mich von meinem Ausbilder alleingelassen. Dabei gibt es laut Börsenblatt kaum Unterschiede zwischen Buchhandelsketten oder inhabergeführten Buchhandlungen. Und zum Schluss noch, die Verleihung der Oscars Ende April wird zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren nicht in Hongkong zu sehen sein. Aus rein kommerziellen Erwägungen sei entschieden worden, die Gala in diesem Jahr nicht auszustrahlen, sagte eine Sprecherin des Fernsehsenders. Ausländische Beobachter hatten einen politischen Hintergrund vermutet. Der Film Do Not Split über die Demokratieproteste in Hongkong ist nämlich für einen Oscar nominiert.
Die Kulturmeldungen waren das mit Doris Schiffernoske. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Debatte um die Bund-Länder-Kompetenzen bei der Pandemiebekämpfung. Ihnen einen guten Abend.